war so ein bisschen eine überraschende Aktion, ne? Auf einmal lief der VfB-Spieler durch und gut, von der Geschwindigkeit her hätte man natürlich denken können, dass es nicht Boland war.
Das hat mich dann eben auch kurz stutzig gemacht, weil ich mich gefragt habe, wie kann der Boland dem so weglaufen?
'19:19, der VfB-Talk der Lübecker Nachrichten.
Ja, die Freude über den Derby-Sieg war natürlich riesengroß bei uns allen. Auch wenn man im Nachgang sagen muss, dass wir keine gute Anfangsphase hatten. Vor allem ins Kombinationsspiel haben wir nicht so reingefunden, wie wir uns das vorgenommen haben. Aber das ist dann eben auch ein Teil unserer aktuellen Entwicklung, dass wir in solchen Momenten dann andere Wege finden, so ein Spiel zu gewinnen.
Ja, soweit Lukas Pfeiffer vom VfB zum Derby-Sieg und damit moin an alle Zuhörerinnen und an alle Zuhörer und natürlich an dich, Yannick. Moin. Ich hoffe, du bist da.
Selbstverständlich bin ich da, auch von meinerseits. Moin.
Sehr schön, moin moin. Ja, vielleicht ganz kurz die Themen im Überblick. Es gibt ja einiges zu besprechen nach diesem schönen Derby am Wochenende. Ja, wir gucken natürlich erstes Mal zurück. Dann wollen wir mal ein bisschen die Aufgaben von Gruppe und Boland beleuchten. Dann haben wir ein wunderschönes Gewinnspiel. Schon mal vorab, die Stadion-Bratwurst verfolgt uns. Und dann schauen wir natürlich voraus aufs nächste Endspiel des VfB am kommenden Freitag gegen Drochtersen-Assel. Aber wir starten natürlich mit dem Derby. 4:1 für den VfB, Statement gesetzt. Yannick, erstmal, wie hat dir das Spiel gefallen?
Erstmal, es war ein Auswärtssieg. Es scheiterte ja zwischenzeitlich auch durchs Stadion. Nein, das Spiel. Also erstmal fangen wir von ganz vorne an. 3000 Zuschauer waren da. Ich würde sagen, bestes Fußballerwetter. Sonne war draußen, es war trocken. Außer die Kontrollen vor dem Stadion, die waren ein bisschen zähmeite. Da mussten wir uns ein bisschen durchbeißen.
Das habe ich vergessen. Das wollte ich eigentlich vorher noch besprechen, bevor wir in die Analyse gehen. Ja, das stimmt. Also es war bis 10 Minuten vor Anpfiff, sage ich mal, habe ich noch nicht damit gerechnet, dass man pünktlich reinkommt. Also da standen, weiß ich nicht, 2 Ordner oder wie viele standen da und haben die Impfnachweise kontrolliert. Ja. Dann ging es plötzlich schneller. Ja.
Yes. Dann kam noch ein dritter. Das war unsere Rettung, dass wir dann auch pünktlich auf unseren Plätzen saßen. Und dann ging es auch schon los. Ne? Wir unsere Tasche ausgepackt und dann ging es auch schon ab. Und fangen wir mal an. Gleiche Aufstellung. Hatten wir ja schon in der letzten Folge einmal besprochen.
Lagen wir richtig, absolut.
Genau. Alternativen hatten wir jetzt auf der Bank. Amamu war zurück. Kuisch, der Rechtsverteidiger oder Außenverteidiger. Kleine Story dazu. Im Hinspiel war ich auch im Stadion. Da hat er sein erstes Spiel gegeben. Und ist dann, glaube ich, nach 31 Minuten verletzt runter. Und war jetzt, glaube ich, wieder das erste Mal im Kader. Also herzlich willkommen zurück. Kam allerdings nicht zum Einsatz. Das schon mal am Rande. Jo. Gehen wir ins Spiel, würde ich sagen, Malte.
Gehen wir ins Spiel. Besseren Beginn und vielleicht sogar über das ganze Spiel gesehen. Die bessere Spielanlage, muss man sagen, hatte Phoenix. Aber der VfB hat zu den richtigen Zeitpunkten dann irgendwie die Tore gemacht. Ne? Also 26. Minute dann das 1-0 von Gruppe. Bis dahin dachte man eigentlich, oha, das wird ein ganz, ganz schwerer Brocken für den VfB, weil Phoenix das wirklich in der Anfangsphase richtig gut gemacht hat.
Die ersten 15 Minuten ging ganz klar an Phoenix, auch wenn sie jetzt keine großen Chancen hatten. Aber Oliver Zabel hatte uns das ja letzte Woche schon mitgeteilt, dass er die offensiv und den VfB unter Druck setzen möchte, sie gar nicht ins Spiel kommen lassen möchte. Und das ist in den ersten Minuten sowas von aufgegangen. Allerdings hatte der VfB in der 6. Minute eine Riesenchance von Abi Fade, auch wenn es ein bisschen zufällig durchs Zentrum ging. Ja. Da muss es dann schon klingeln in der 6. Minute eigentlich.
Da hätte er halt für Ruhe sorgen können. Ne? Das hätte dem VfB-Spiel richtig gut getan. So, ja, war es schon schwierig, bis zur 26. Minute dann aber eine Standard musste dann her.
Genau, Brackelmann verlängert. Davor gab es aber auch schon eine gefährliche Ecke. Ecken hatten wir beim Testspiel auch schon gesehen von Taritas, extrem gefährlich, ne? Immer so auf den 5-Meter-Raum gezogen, mit richtig viel Tempo im Ball. Chiappa hatte schon einmal einen Kopfball. Dann 3 Minuten später hat es dann noch geklingelt. Verlängert von Brackelmann, wie gesagt, und Gruppe stochert ihn dann irgendwie rein. Ich glaube, an Schienbein oder sonst
was. Fragt keiner mehr nach.
Ist im Endeffekt egal. Dann stand es 0-1. Ja, zu dem Zeitpunkt natürlich, wie gesagt, ein bisschen jetzt nicht unbedingt sowas von verdient, auch wenn sie die größeren Chancen bis dahin hatten, aber Phoenix im Spiel gewesen, richtig gut im Spiel gewesen, immer wieder den VfB unter Druck gesetzt, dass der VfB dann eigentlich mit langen Bällen agiert hatte, obwohl sie das natürlich gar nicht möchten, das ist nicht so wirklich deren Spiel, wollen immer versuchen auch rauszuspielen, aber das hat Phoenix richtig gut dagegen gestellt, das Zentrum gut dicht gemacht, so dass dieses Dreiergespann, was wir letzte Folge auch gelobt hatten, gar nicht richtig zur Geltung gekommen ist. Ne? Mit Bola, Rüdiger und Chiappa, die waren eigentlich am Anfang nicht im Spiel.
Absolut. Die waren abgemeldet. Die waren absolut abgemeldet.
Genau. Ja, und dann schallte es auf einmal nach 25 Minuten des Stadion Auswärtssieg. Das war an unserer linken Seite vom Gästeblock, ne? Und genau. Ich habe mir während des Spiels die Eckenstatistik rausgeschrieben, immer mal. Nach 35 Minuten stand es da 0-5, also 5-0 Ecken für den VfB. Da hat man dann auch schon gesehen, dass sie den Druck dann schon erhöht hatten. Und dann halt mit langen Bällen auch versucht haben, in die gegnerische Hälfte zu kommen.
Das war am Ende der Schlüssel, ne? Dass sie das Spiel umgestellt haben, dass sie sich nicht auf Klein-Klein mehr eingelassen haben, sondern wirklich klare Bälle gespielt haben, lange Bälle und dadurch auch mehr Raumgewinn hatten.
Genau. Und vorn muss man auch sagen, dass die VfB-Defensive auch im Gruppe hatte auch Hyseni richtig gut im Griff. Ne? Ich glaube, der hatte, kommen wir nachher nochmal drauf, einen Kopfball in der zweiten Hälfte. Besprechen wir nachher nochmal. Aber sonst, bis auf das Gegentor, was über außen, wenn wir da jetzt einmal drauf zu sprechen kommen wollen, ganz gut gespielt war, ne, Malte? Du sagtest irgendwie zwei Doppelpässe gespielt.
Der Angriff war wirklich sehr gut gespielt, ja. Zwei, drei direkte Bälle mit einem Kontakt, die ganze VfB-Abwehr eigentlich ausgehebelt. Dann der Querpass und dann landet der Ball bei Pingel. Ich glaube, der war sogar noch abgefälscht, bin ich mir nicht ganz sicher.
Sah komisch aus, ja.
Dann stand es auf jeden Fall 1-1. Und da habe ich dann gedacht, oha, was passiert jetzt?
Ja.
Läuft Phoenix jetzt richtig heiß? Kommt der VfB jetzt doch noch unter die Räder? Aber
ja.
Das war dann nicht der Fall, denn quasi mit dem Halbzeitpfiff hat Fakro den VfB wieder in Führung gebracht.
Eigentlich aus dem Nichts, ne? Eigentlich waren sie alle schon in der Halbzeitpause. Hatte Zabel auch schon gesagt nach der Pressekonferenz, nach dem Spiel, dass er eigentlich schon seine Halbzeitansprache fertig hatte und wusste schon, worauf er eingehen möchte. Dann guckt er noch einmal nach rechts und dann knallt Fakro den Ball, ja, mit absolutem Willen, ne? Das war eine Willensleistung. Tarita spielt ihn, glaube ich, von links, von der Torauslinie quasi nochmal nach hinten. Ich glaube nicht, dass er ihn da gesehen hat, einfach gehofft, dass da irgendein VfBer langläuft und dann knallt er das Ding in die Maschen. Absolute Willensleistung und dann natürlich glücklich, so in die Halbzeit zu gehen.
Ja, aber aus psychologischer Sicht natürlich genau der richtige Zeitpunkt. Gehst mit der Führung in die Pause und danach, wenn wir dann auf die zweite Halbzeit schauen, haben sie es ja wirklich souverän runtergespielt. Also wirklich gar nichts mehr anbrennen lassen. Da kam dann auch die Erfahrung wieder mal von Boland, von Gruppe. Das kam absolut zur Geltung, ne?
Absolut. Wenn du diese Spieler dann im Zentrum hast, die wissen dann natürlich in solchen Situationen, worauf es ankommt, dass hinten sicher stehen. Allerdings muss man auch sagen, dass von Phoenix eigentlich nicht mehr viel kam. VfB hatte dann nochmal nach dem Standard, nochmal Gruppe 50. eine gute Chance. Chiappa 57. einen Abschluss, den er viel besser platzieren muss. Von der Idee her gut, aber viel zu wenig Wucht hinter. Erinnerst du dich, 20 Meter vom Tor, weil er ihn rechts so ein bisschen reinschiebt?
Ja, ja.
Wenn er da so ein bisschen, da fehlt mir dann so ein Abschluss so wie von Fakro in der ersten Hälfte, der mit Willen das Ding da reinknallt. Das war eigentlich eine bessere Chance, als wie es dann letztendlich abgeschlossen wurde. Aber ein zerfahrenes Spiel war es, ne?
Viele Zweikämpfe, intensive Zweikämpfe, immer wieder auch Nicklichkeiten. Gerade Abifade, ich weiß nicht, wie hieß der ein Gegenspieler? Der ist
Wenberg.
Direkt nach der Pause, ja. Ich glaube, wurde eingewechselt, ne?
Wenberg, ja, Nummer 5.
Die haben sich ganz schön aufgerieben, da habe ich eigentlich gedacht, dass da vielleicht noch einer vorzeitig duschen geht. Gut, Abifade hat er dann runtergenommen. Aber die hatten sich schon ein bisschen in der Wolle auf jeden Fall, aber es gehört zu so einem Derby dazu, ne?
Wollte ich gerade sagen, genau. Das darf auch gerne mal sein.
Ja, und dann Vorentscheidung kann man eigentlich sagen in der 81. Minute. Auch ein bisschen aus dem Nichts, auf einmal wird Boland steil geschickt. Wir haben das natürlich gleich erkannt. die Stadionregie sah das ein bisschen anders. Da war so plötzlich so ein bisschen Unstimmigkeit, wer denn das Tor gemacht hat. Ich glaube, sie haben ihn erstmal Cesar zugeschrieben.
Genau, ja. Da hat man schon gewundert, ne?
Genau, deshalb war ich bei Instagram war ich auch ein bisschen vorsichtig. Dann hat man keinen Torschützen dazu geschrieben, obwohl ich mir eigentlich ziemlich sicher war, habe ich dir auch gesagt, dass ich mir eigentlich sehr, sehr, sehr sicher bin, dass das Boland der Torschütze war.
Ja, ich war mir auch ziemlich sicher, muss ich auch sagen. Es war so ein bisschen eine überraschende Aktion, ne? Auf einmal lief der VfB-Spieler durch und gut, von der Geschwindigkeit her hätte man natürlich denken können, dass es nicht Boland war.
Das hat mich dann eben auch kurz stutzig gemacht, weil ich mich gefragt habe, wie kann der Boland dem so weglaufen?
Und dann mit dem schwachen Fuß chippt er ihn über den Torwart, also überragend gemacht. Ne? Und dann genießt er einfach nur, steht sich vor die Pappelkurve.
Der pure Genuss. Und da können wir auch direkt mal reinhören, wie er das empfunden hat.
Ja, natürlich macht es für alle, glaube ich, mehr Spaß, vor Zuschauern zu spielen. Und wenn man dann natürlich noch trifft vor den eigenen Fans, ist es umso geiler. Macht natürlich Bock, wenn man ein Tor schießt und in die strahlenden Gesichter der Leute sieht. Das ist ja so ein bisschen auch, wofür man als Fußballer lebt und was uns natürlich unfassbar viel Spaß macht. Und am besten so oft wie möglich dieses Gefühl zu haben.
Ja, und das dachte sich dann wohl auch Tommy Grube, ne? Als er in der Nachspielzeit den Doppelpack gestört hat. Indem man nochmal einen einschädelt. Kann man so machen.
Kann man so machen. Freistoß Cesar aus dem Halbfeld und dann steht er da und nickt ihn ein. Und das ist dann natürlich überragend im Derby. Wenn du das 4-1 dann noch machst, Deckel natürlich war schon vorher drauf. Aber zweites Tor, Grube. Und da haben wir jetzt auch einen Ton zu von Tommy Grube, vom Kapitän. Und zwar einmal über die Bedeutung des Derby-Sieges und wie er so das Spiel gesehen hat.
Ja, so ein Derby-Sieg bedeutet uns natürlich sehr viel. Ich glaube, es wurde im Vorfeld sehr viel über das Spiel berichtet. Wir waren dann auch froh, als das Spiel endlich angefangen hat. Sind dann aber leider nicht ganz so gut ins Spiel reingekommen, wobei man auch sagen muss, dass Phoenix das gut gemacht hat. Sie haben uns früh unter Druck gesetzt. Aber wir haben die Bedingungen dann angenommen, haben auch mal mit langen Bällen agiert, um das Spiel halt so ein bisschen in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Bekommen dann auch einige Standards. Ja, aus einem so einem Standard resultiert auch das 1-0 von uns. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt waren wir dann auch besser drin im Spiel. Und ja, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg, glaube ich, auch in der Höhe so in Ordnung.
Ja, geht so in Ordnung. Und ich glaube, es geht auch absolut in Ordnung, wenn wir sagen, dass Tommy Grube unser Man of the Match war, oder?
Ja, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Also da wüsste ich jetzt keinen anderen Spieler, der das verdient hätte. Und Man of the Match soll ja so eine kleine Rubrik von uns werden, die wir jetzt immer einbauen wollen nach dem Spiel. Und da sind wir beide natürlich auf Tommy Grube jetzt. Hoffen wir natürlich, dass in Zukunft, dass wir da auch mal unterschiedlicher Meinung sind. Aber für dieses Derby, Tommy Grube, Man of the Match.
Absolut. Und damit, glaube ich, können wir einen Haken ranmachen und ein bisschen vorausschauen. Oder wolltest du noch irgendwas sagen?
Ja, nee, zum Derby, wie gesagt, das ist alles gesagt. Höchstens, also ich habe eine Chance in der zweiten Hälfte für Phoenix noch aufgeschrieben. Das war der Hiseni-Kopfball nach der Ecke, wo er ziemlich blank war, den Ball aber nicht mehr richtig drücken konnte. Es war 76. Minute, der Stand ist noch 2-1.
Stimmt, das war seine größte Chance und die macht er eigentlich auch, ne?
Genau, das war aber auch die einzige wirklich gefährliche Chance, muss man auch dazu sagen. Also am Ende steht wirklich ein völlig verdienter Sieg nach 90 Minuten, auch wenn die ersten Minuten ziemlich zäh waren und Phoenix das da gut gemacht hat, aber dann siehst du nachher doch die Qualität und damit können wir das Derby zumachen.
Machen wir das Derby zu, blicken gleich voraus und kommen vorher aber zu unserem Gewinnspiel.
Die Stadionwurst.
Ganz genau. Und zwar könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr einen Gutschein gewinnen. Es geht um 2 Bratwürste und 2 Bier beim nächsten Heimspiel gegen Drochtersen-Assel. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist den Link anklicken, den ihr in den Shownotes findet und dort das Codewort nennt bei der Registrierung. Und das Codewort lautet
Bierchen.
Jetzt habt ihr es gehört.
Ich hoffe, es war laut und deutlich. Es ist ja schon ein richtig schönes Gewinnspiel. Ich glaube, ich mache auch mit. So im Stadion, was willst du mehr? Schönes Stadionwurst, schönes Bierchen. Also Bierchen ist das Wort. Zum Glück.
Ja, und sie schmeckt, das habe ich in der letzten Folge schon erzählt. Ja, die Verlosung startet quasi heute und endet am Donnerstag um 23.59 Uhr. Am Freitagmorgen wird der Gewinner dann von uns kontaktiert und kann an der Kasse den Gutschein abholen. Wir wünschen viel Erfolg. Ja, und damit machen wir weiter und schauen auf den nächsten Gegner. Doch, das ist ein Assel. Ist am Freitagabend 19.30 Uhr auf der Lohmühle zu Gast. Wir können uns auf das nächste Topspiel eigentlich freuen. Vor Fans, unter Flutlichtbedingungen, also Fußballherz. Viel mehr geht eigentlich nicht, oder?
Naja, und dann hast du, das ist natürlich ein komplettes Endspiel, ne? Sprechen wir vom letzten Spieltag, bevor es dann in die Aufstiegs- oder Abstiegsrunde geht. Und die Konstellation, das ist natürlich völlig Wahnsinn. Vierter VfB Lübeck, 32 Punkte. Fünfter Drochtersen-Assel, 32 Punkte. VfB, besseres Torverhältnis. Sechster der HSV, die Zweitvertretung, mit 31 Punkten. Die spielt übrigens am Sonntag gegen Phoenix. Also es ist ordentlich was drin. Also VfB, Sieg oder Unentschieden, sind sie in der Aufstiegsrunde vertreten. Sollten sie das Spiel verlieren gegen Drochtersen-Assel, müssen sie hoffen, dass sie Unterstützung aus Lübeck von Phoenix bekommen.
Ausgerechnet,
genau. Allerdings muss man dazu sagen, dass Phoenix auch mit voller Kapelle da auftreten wird, weil sollten sie gegen den HSV gewinnen, wird der HSV in die Abstiegsrunde mit runtergezogen quasi. Und da werden die Punkte halt gegen die direkten Gegner mitgenommen. Das heißt, Phoenix wird sich da mit Sicherheit nicht auf irgendwelche wilden Sachen da einlassen, sondern volle Kapelle nach vorne spielen und werden versuchen, das Spiel zu gewinnen. Genau, so wie es der VfB natürlich auch machen wird. Die werden sich mit Sicherheit nicht auf dem Unentschieden einstellen, sondern die werden zu Hause, wie du schon gesagt hast, Freitagabend, Flutlicht, vor Fans hoffentlich, wieder mindestens die 3000, die beim Derby da waren. Und dann schauen wir mal auf Drochtersen-Assel, würde ich sagen. Es kommt nämlich die beste Defensive auf die Lohmühle mit nur 16 Gegentoren. Das ist schon Brett. Ich glaube, VfB steht bei 21 Gegentoren. Allerdings hat Drochtersen-Assel auch nur 21 erzielt. Da weiß man dann schon ein bisschen, wo der Schuh drückt. Dazu noch einer der besten Torschützen gewechselt im Winter mit Diaz. Hatte 5 Tore auf dem Tacho. Wechselt in die Oberliga Niedersachsen. Und der beste Torschütze ist El Saleh mit 6 Toren. Kommt meistens über den Flügel. Und den kennt der VfB noch aus dem Hinspiel leider ganz gut, denn Hinspiel siegt Drochtersen-Assel mit 3-0 und El Saleh hat 2 Buden gemacht. Da hat der VfB dann auch noch eine kleine Rechnung mit offen. Ansonsten
gibt's aber auch noch 2-3 Promis da drin, oder?
Ja, genau. Also Ashton Götz kennt vielleicht noch der eine oder andere, der hat beim HSV in der Profitruppe vor ein paar Jährchen gespielt, ich glaube Saison 14-15. Und dann hat letzte Woche Drochtersen gegen Weiche 1-1 gespielt.
Jetzt festhalten.
Torschütze Maximilian Geißen. Das ist der Sohn von Oliver Geißen. Wer kennt ihn nicht? TV-Moderator. Ja? Malte, du weißt Bescheid?
Ich weiß Bescheid, aber darauf müssen wir jetzt nicht näher eingehen. Ich glaube, wir bleiben beim Sportlichen.
Sehr schön. Letzten 4 Spiele Drochtersen-Assel allesamt nicht gewonnen. Gegen Weiche, wie gesagt, ein 1-1, davor gegen Altona 0-0. Davor haben sie gegen Pauli 2-1 verloren und davor gegen Kiel 1-1 gespielt. Was erwartest du für ein Spiel, Freitag?
Ich erwarte eigentlich wahrscheinlich mehr oder weniger ähnliche Vorzeichen eigentlich jetzt wie auch gegen Phoenix. Dennoch glaube ich, dass der VfB sich rechtzeitig gefunden hat, also dass das Personal wieder zusammen ist. Und wenn sie ihre Qualitäten und mit der gleichen Intensität in das Spiel gehen, wie jetzt auch gegen Phoenix, dann werden sie das vor eigenem Publikum, werden sie das schaukeln. Aber ich glaube, unser Reporter, der gute Andreas Breitenberger, der war noch ein bisschen näher dran, der kann uns da vielleicht noch ein bisschen mehr sagen zur Intensität, auch im Training. Von daher hören wir doch mal rein, was er zu sagen hat.
Ja, ich habe am Dienstag beim Training sehr fokussierte VfB-Spieler erlebt. Die Stimmung war bis zum Platz locker, auf dem Rasen dann aber konzentriert. Es wurde in verschiedenen Spielformen geübt, verstärkt Wert auf Zweikämpfe gelegt, in denen sich die Spieler immer gegenseitig gepusht haben. Es war ordentlich Feuer drin im Training. Nach dem Training haben einige noch Sonderschichten eingelegt, wie zum Beispiel Ciman Sesa, Samuel Apifade oder Nathaniel Amamu, die Torschüsse praktiziert haben. Ich sag mal so, der VfB hat zumindest alle Grundlagen geschaffen, um die Meisterrunde zu erreichen.
Ja, vielen Dank, Andreas. Klingt eigentlich erstmal vielversprechend.
Ja, es ist natürlich auch immer schwer nach so einem Derby-Erfolg, dann natürlich schon wieder das letzte Spiel oder dieses extrem wichtige, weil wenn du das Spiel jetzt Freitag wirklich verlieren solltest, dann bringt dir der Derby-Sieg im Endeffekt auch nicht wirklich was, wenn du nachher in der Abstiegsrunde spielst. Deswegen voller Fokus. Ich denke mal, nach dem Derby wurde schon bestimmt ein kleines Bierchen getrunken von der Truppe. Aber die richtige Feier, die richtige Freude wird dann wahrscheinlich Freitag sein. Deswegen voller Fokus. Und wie gesagt, alles nochmal raushauen. Und dann wird bestimmt ein bisschen mehr gefeiert. Und dann kann man die ganze Sache schon ein bisschen entspannter angehen.
Wenn wir auf die Startelf nochmal einen Blick werfen, gibt es eigentlich wenig Gründe, da was zu verändern. Einziger Faktor wäre vielleicht der Sturm. Frische Kräfte, ist das vielleicht, das meine ich nämlich, dass man vielleicht mit Sesa eine frische Kraft vorne reinwerfen könnte?
Ja, ist schwer zu sagen. Wie gesagt, Rottas und Assel ist die beste Defensive. Ich glaube, du brauchst schon ein bisschen Wucht vorne, weil Sesa kommt ja eher so ein bisschen, hatten wir schon mal gesagt, über die Technik auch. Und ich bin da eher für, dass man Farko vorne reinstellt, der die Defensive ein bisschen Power gegenüberbringt.
Wir haben uns jetzt bewusst dagegen entschieden, schon auf diese Aufstiegsrunde zu schauen und den Modus zu erklären. Das können wir, glaube ich, in Ruhe machen nach dem Spiel, wenn wir wissen, wer auch wirklich in der Aufstiegsrunde vertreten ist. Wer trotzdem schon interessiert ist, kann gerne auf der LN-Website mal vorbeischauen. Da haben die Kollegen schon das Ganze mal aufgedröselt und aufgeschrieben, wie das Ganze ablaufen wird, wer die Gegner sein können, auch in möglichen Playoff-Spielen und so weiter. Das ist ja mittlerweile doch irgendwie eine Wissenschaft für sich. Aber wie gesagt, wir lassen da jetzt nochmal die Finger von und konzentrieren uns erstmal auf das nächste Spiel. Wie sagt man so schön immer, ne? Die Floskel, wir schauen schön von Spiel zu Spiel.
Kannst du immer bringen, ne? Kannst du immer bringen.
Ansonsten, wenn ich auf mein Zettelchen schaue, ich habe, glaube ich, nichts mehr offen. Keine weiteren Fragen. Du noch irgendwas?
Das Einzige wäre noch, dass, wenn der VfB natürlich in die Aufstiegsrunde kommt, dass sie sich selbstverständlich, wie eben bekannt geworden ist, für die dritte Liga melden werden. Das musst du machen, weil du weißt natürlich nie, was für Mannschaften nachher ganz oben stehen, ob die aufsteigen können, ob sie aufsteigen wollen. Finanzen, Stadion etc. Man kennt es. Der VfB ist da natürlich extrem gut aufgestellt jetzt mit den Umbauten im letzten Jahr. Deswegen lassen wir uns da einfach mal überraschen, was dann passiert.
Das tun wir. Ansonsten bleibt uns noch zu sagen, abonniert uns überall, wo ihr uns abonnieren könnt, in eurer Podcast-App. Folgt uns auf Instagram unter 1919 der_VfB_Talk. Und ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Und Yannick, wir sehen uns spätestens am Freitag.
Wir sehen uns am Freitag zum Flutlichtspiel. Auf geht's.
In diesem Sinne, bis dann, hau rein, ciao.
Ciao.